im nun folgenden Film, Leute, geht es ums Single-Sein erstmal, um die Angst, kann man ruhig so sagen, die Angst, keinen Partner zu bekommen, um die Feststellung, hey, ich werde ja immer älter, und dann die Überlegung, was muss ich tun damit, also abnehmen oder stylen oder permanent anmachen, so auf die Tour. Ist eine Möglichkeit. Vielleicht ergibt sich ja was. Mein heutiger Gast hat einen ganz anderen Weg gewählt. Sicher, da war das ein oder andere auch dabei und sie spricht so total offen darüber. Finde ich sehr, sehr spannend und herausfordernd, denn ich glaube, oder ich weiß, dass das echt ein Thema ist, wenn man nicht den richtigen Partner findet und schon wieder ein Geburtstag kommt und die drei vor der Null ist so ein Zeichen, dass jetzt kommt nicht mehr viel. Und dann wird man 35 und noch älter. Esther spricht drüber, jetzt in diesem Film, was sie dabei empfunden hat, wie sie reagiert hat und welche Schritte sie gegangen ist.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Esther, cool, dass du hier bist.
Ja.
Echt?
Danke. Finde ich auch.
Vom Strand in Rügen hierher, direkt ins Atelier.
Oh.
Kann dir sagen. Ich freue mich, ich sehne mich auch zurück ins Meer und war schon cool. Deine Geschichte, ich will dir einfach, fang einfach an, mal zu erzählen. Ich hake sofort nach und frag dich Dinge.
Grätscht mir ins Wort.
Ich fall dir ins Wort, ich grätsch dir die Beine um und riskiere einen Elfmeter.
Witzig. Ja, meine Geschichte. Also, ich bin sehr christlich aufgewachsen.
Da hake ich schon mal nach.
Ja.
Sehr christlich.
Also, im guten Sinne. Ich sage das sehr...
Ich war völlig wertfrei.
Ja, ich sage das sehr positiv. Also, ich habe eine super tolle, gläubige Familie, die und auch gläubige Eltern, die haben mich super erzogen. Und ich bin so als Kind schon in den Gottesdienst mitgegangen, in die Gemeinde, in die Sonntagsschule, in die Jungschar, habe alles mitgenommen. Und ja, ich habe mich auch irgendwann bekehrt als kleines Mädchen. Also ich glaube, diese Geschichte hört man sehr, sehr oft, dass Kinder sich aus Angst bekehren, sie könnten in die Hölle kommen, weil es draußen gewittert.
War das bei dir so?
Ja, das war einmal so. Da habe ich nachts, bin ich aufgewacht, weil es draußen gewittert hat und ich hatte Angst. Jetzt sind alle weg und ich bin nicht mit. Und dann habe ich mit meiner Mama am Bett gesessen und habe gebetet.
Also die war noch da?
Die war noch da. Die war noch nicht im Himmel. Ja.
Wie alt war die kleine Esther da?
Ich glaube 5.
Und da wusstest du schon von so Worte wie Entrückung.
Ja.
Jesus kommt wieder und lässt die zurück, die
nicht dazugehören.
Ne?
Ja.
Und die kleine Esther mit circa 5 Jahren.
Ja. Die hatte richtig Angst, sie kommt nicht mit.
Ah.
Und dann war sie ganz glücklich, als die Mama da war. Und
aber jetzt gleich Vorsorge treffen wahrscheinlich, oder? War denn dein Gedanke?
Ja, das war, also ich glaube, ich habe das damals sehr, sehr ehrlich getroffen, aber eher eben aus Angst heraus. Und nicht, weil ich Jesus lieb gehabt habe, sondern weil ich halt dabei sein wollte und nicht alleine zurückbleiben wollte. Ja, und dann bin ich so aufgewachsen und immer ganz brav mit in die Gemeinde gegangen und habe mir mal Briefchen mit meiner Freundin geschrieben während im Gottesdienst, weil es so langweilig war.
Gab es da keine Kinder?
Doch, aber es gab manchmal halt so Gottesdienste, wo eben keine Kinderstunde war oder so. Und dann saßen wir da oben und wo ich dann auch so ein bisschen älter wurde, so Anfang Teenie-Alter und so, dann waren wir schon ein bisschen zu alt für die Sonntagsschule und da gab es halt dann für die Kinder, glaube ich, nichts mehr. Also zumindest weiß ich ganz genau, dass wir sogar uns Bücher angelegt haben, wo wir Brief geschrieben haben, dann über was wir so sehen oder in wem wir verliebt sind und so.
Oh.
Ja, genau. Und als ich dann so in die Schule gekommen bin, dann, also ich war so ein richtig freches Kind, in der Gemeinde mal ganz brav und lieb, aber in der Schule, so mit meinen Schulkameraden und so, da war ich immer richtig rotzefrech. Und das war dann in der weiterführenden Schule ziemlich schlimm, also so, dass ich irgendwann gedacht habe, ich lebe hier so wie zwei Leben. Also auf der einen Seite zu Hause, christliche Familie, ich gehe in den Teenie-Kreis, ich gehe in die Jugend, ich habe sogar Jungscharbeit gemacht und Teenie-Arbeit.
Und war es nicht rotzefrech?
Und war nicht rotzefrech. Ich hatte schon so ein bisschen lockeres Mundwerk und war schon so, ja, ein bisschen vorlaut, aber ich war halt nicht so wie in der Schule. In der Schule war ich immer so sehr dominant und habe die ganze Klasse immer unter mir gehabt. Die mussten immer alles machen, was ich sage.
Oh.
Und dann habe ich die immer angestiftet, wenn ich irgendeinen Lehrer nicht leiden konnte, dass wir dann einfach nicht in den Unterricht gehen.
Und haben das gemacht?
Ja, die haben das gemacht. Ja, und ich habe echt so gemerkt, ich fühle wie so, ja, wie so ein Doppelleben. Also nicht so richtig krass,
hast du
aber...
Hast du da Angst, dass es rauskommt?
Nö, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Das war halt, ich war halt so, ich war halt in der Schule so und zu Hause war ich halt so. Das war mir irgendwie, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich echt angefangen nachzudenken und habe dann auch so mal revidiert, oder also nicht revidiert, aber ich habe es halt nachgedacht darüber und mich gefragt, passt das eigentlich auch zu mir als Christ? Und weil ich hatte, als ich 16 war, habe ich so eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen und habe mich auch taufen lassen. Und das war halt gerade so in dem Alter und dann habe ich so gemerkt, ja, passt das überhaupt zusammen? Und habe gemerkt, nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe dann Gott um Verzeihung gebeten und habe aufgehört, die anderen zu kommandieren. Und
die dachten, was ist mit der los?
Genau, die dachten, was ist jetzt los? Also die waren ein bisschen perplex, aber es funktionierte. Sie haben dann wirklich
da hat
ihre...
gefällt, ne?
Also aber es kam dann jemand anders. Also es war mir wirklich wichtig, da auch jetzt wirklich mich zu ändern, dass ich eben meine Mitschüler nicht mehr so unterbutter. Und ich habe es halt auch, also es war manchmal auch echt fies. Ich habe die Schwächeren immer so, ja... so fertig gemacht, auch verbal fertig gemacht. Jetzt nicht so auf so eine mega böse, ich habe jetzt nicht beschimpft oder so, aber ich habe so gestichelt oder ich war einfach nicht nett. Ich war einfach nicht nett. Und ich war vor allen Dingen keine gute Christin, habe ich so gedacht. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und dann habe ich wirklich gebetet, dass Gott mir hilft, dass ich mich da verändern kann. Und er hat mich dann auch verändert. So sehr, dass eine Lehrerin damals in der Klassenkonferenz gesagt hat, sie hätte noch nie erlebt, dass ein Schüler sich so um 180 Grad dreht. Ich bin zu allen Lehrern, zu denen ich frech war, bin ich hingegangen, habe mich entschuldigt.
Aber es hat dir keiner gesagt, dass du das machen sollst, oder?
Nee.
Das Mama, Papa, Gemeindeleiter.
Nee. Ach, meine Eltern, die wussten gar nicht, was in der Schule los ist.
Die kannten nur die Brave.
Die kannten nur die Brave und ich habe auch immer gute Noten nach Hause gebracht.
War das nicht langweilig, nicht mehr...
brav zu sein?
Ja. Brav gleich langweilig, weißt du?
Ja,
so?
Ja. Ich war ja dann nicht so brav. Also ich war immer schon noch ich. Also es ist ja auch ein Stück meines Wesens, dass ich halt so eine sehr... extrovertierte Person bin und schnell mit Leuten so connecte. Das war schon, also das ist auch immer noch so mein Wesen geblieben. Aber ich habe mich, glaube ich, ein bisschen besser unter Kontrolle dann gehabt.
Hatten da Jungs Angst vor dir? Also Teenie, Jugendliche fangen Freundschaften an. Das ist ja nicht förderlich, wenn man hier jetzt, sagen wir mal, die größte Klappe hat in der Klasse und dann denkt der Junge oder die Jungs, oh Schande, nee, lieber nicht.
Also ich glaube, es gab schon einige, die, also ich weiß nicht, ob man es Angst nennen kann, aber die auf jeden Fall nicht so wirklich mit mir dann was zu tun haben wollten. Es gab aber auch manche, mit denen ich super klar kam, aber die wollten nie mit mir irgendwie was anfangen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch zum Teil an meiner großen Klappe gelegen hat. Und auch daran, dass ich damals mich also nicht wirklich weiblich gefühlt habe. Also ich habe mich als Frau oder als Mädchen und danach als Frau konnte ich mich nicht so richtig annehmen. Also schon, dass ich eine Frau bin, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie schön bin oder dass ich begehrenswert bin oder dass ich wertvoll bin. Das konnte ich lange nicht, ganz lange nicht.
Hat dich das bedrückt oder hast du das gar nicht... Also bedrückt ist das eine, wenn man es realisiert, oder war das egal?
Doch, das hat mich schon bedrückt, das hat mich traurig gemacht und ich habe das auch nicht verstanden, weil ich hatte tatsächlich gute männliche Freundschaften, auch in der Schule schon und auch später dann in der Ausbildung und hatte ich immer gute männliche Freundschaften. Also ich war ein sehr, sehr guter Freundschaftstyp. Aber die, also das hat nie zu was, also es ist nie irgendwie mehr draus geworden. Und ich habe mich dann schon manchmal gefragt, ja, warum denn nicht? Also was ist denn da die Barriere? Oder warum können die mit mir befreundet sein auf eine platonische Weise, aber warum passiert da nie mehr?
Warum jetzt nicht mehr?
Genau, das habe ich mich schon oft gefragt. Und das hat natürlich auch so negatives Denken in mir sehr gefüttert.
Ach klar.
Du, dich will ja eh keiner und du bist nicht schön genug und die anderen sind alle viel schöner. Und dann war ich natürlich auch neidisch auf Freundinnen von mir, wo ich immer dachte, die sehen viel schöner aus, die haben viel mehr, die sind einfach viel cooler. Ich glaube, damit schlagen sich auch viele junge Mädels oder junge Frauen rum, dass man sich immer vergleicht. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe das natürlich nie nach außen so Leute wissen lassen. Ich habe nie, also ich war sehr, sehr lange Single und dann kamen natürlich immer wieder so die Fragen, ja, warum wünschst du dir keine Beziehung? Und dann habe ich halt immer irgendeinen Spruch auf Lager gehabt, warum das so ist. Und habe immer eine Erklärung dafür gehabt.
Schon lange vorbereitet, oder?
Ja.
Zu Hause, was sage ich, wenn?
Ja, das, ich konnte das ziemlich schnell, okay. Ziemlich spontan. Ich hatte immer irgendeinen Spruch auf Lippen, aber ich war schon traurig darüber. Und ich habe auch Gott dann oft gefragt, ja, was soll das denn? Warum kriegen alle um mich herum, die noch dümmer sind als ich, einen Mann und ich kriege keinen?
Guck mal die an. Das sieht doch wirklich, also vergleich ja. Mal mich und die, Gott.
Ja, na, ja.
Das sieht auch ein Blinder, dass ich besser bin. Ne?
Ja, so Gedanken hatte ich ganz oft und ich war richtig sauer auch auf Gott. Der mich so lange hat warten lassen. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, Esther, was bringt's denn? Also, du kannst es ja auch nicht erzwingen. Jetzt fang einfach mal an dir zu arbeiten. Werd du doch mal zur Traumfrau.
Oh, das heißt, pass auf. Lass dich doch mal liften. Nimm doch mal ab. Kleide dich anders ein.
Nee.
Mach Sport.
Nee.
Geh auf Jungs zu.
Das habe ich ja. Also.
Leg dein flottes Mundwerk ab.
Nee.
Mach ein Date.
Nee. Also eigentlich ging es mir tatsächlich nicht um solche Sachen, sondern ich habe einfach damals dann schon so also gemerkt, wenn ich an meinem Inneren arbeite, wenn ich mich selber auch erstmal annehmen kann, dann wirke ich ja nach außen ganz anders. Also ich habe.
Wie alt warst du da? Entschuldigung, das muss ich.
Also ich glaube, das hat so mit Mitte, Ende 20 angefangen.
Ah, okay, also nicht mit 16.
Das nein, hat, das, nein,
ich
nein.
Muss mich jetzt hier mal
ich hatte, also bis, ich sag mal so, bis Mitte 20 war ich überhaupt nicht interessiert so wirklich an der Partnerschaft. Da war ich interessiert am Leben. Ich wollte verreisen. Ich bin ganz, ganz viel in der Welt herumgeflogen. Und mein Leben war sehr erfüllt. Ich hatte ganz viele Freunde. Und mir hat ein Partner jetzt nicht wirklich gefehlt. Aber als ich das dann so merkte, da war ich so, ich glaube so 7, 28, da merkte ich, oh, irgendwie wünsche ich mir doch einen Partner. Und dann habe ich angefangen, dafür zu beten. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und habe gedacht, yes, Jesus hat mein Gebet erhört.
Danke, Jesus.
Und tatsächlich, das war so, eigentlich auch so jemand, wie ich mir immer gewünscht habe.
War das dein erster Freund dann?
Nee, ich hatte mit 16 schon mal einen Freund. Aber da war ich halt sehr jung und da, also der war super, super toll, aber ich wusste nicht so richtig, was 16. Ich will. Ich war 16, genau. Ja. Aber dann mit 28 habe ich diesen Mann kennengelernt und wir haben uns also so richtig Hals über Kopf ineinander verliebt und waren auch dann sehr schnell zusammen und auch sehr schnell wieder auseinander, weil ja, ich glaube, er wusste da halt nicht so richtig, was er will. Oder, ja, ich weiß gar nicht so richtig,
was seine. Hast du es auf dich bezogen, dass er wegen dir geht? Würde ja passen, ne?
Ja, ich war vor allen Dingen sauer auf Gott, weil ich hatte ja dafür gebetet und habe ich jemanden kennengelernt und habe gedacht, oh, so schnell geht das. Und da war ich so sauer auf Gott. Ich habe geschimpft. Oh, ganz schlimm. Ja, das hat mir richtig das Herz gebrochen. Und da bin ich dann so richtig auch abgestürzt, seelisch abgestürzt. Und ich habe angefangen, mich dann in den Schlaf zu trinken. Also ich habe jetzt nicht so mega viel Alkohol grundsätzlich konsumiert. Deswegen, aber ich konnte abends nicht einschlafen. Dann habe ich immer 2-3 Gläser Wein getrunken. Dann konnte ich einschlafen. Und wenn ich mittags nach Hause kam von der Arbeit, dann konnte ich zum Mittagessen immer irgendein Glas Sekt oder Wein trinken, weil das kennt man ja, das betäubt so ein bisschen die Gefühle, die schlechten. Ja, das war sehr, sehr schlimm und natürlich habe ich das auch auf mich bezogen.
Und du konntest aber auch mit niemand drüber reden, oder?
Doch, ich hatte viele gute Freundinnen, mit denen ich drüber reden konnte.
Verheiratete Freundinnen?
Nee, die eine, das war auch eine Single-Freundin, die war auch einige Jahre älter als ich und mit der habe ich, also die hat es richtig auch mit mir durchlebt. Die ist dann, also mit der habe ich ganz viel unternommen. Die hat auch ganz viel einfach mein Weinen ausgehalten und ist dann mit mir sogar in die Stadt gefahren, wo er wohnte, weil ich da einfach sein wollte und Bier trinken wollte. Ja, also die war schon eine sehr treue, die das auch einfach ausgehalten hat. Mein ganzes Schimpfen und meine Verletzung. Ja. Doch, ich hatte gute Leute, mit denen ich darüber reden konnte.
Kam dann wieder die alte Esther hoch, die hier randaliert oder die hier das Wort führt und die andere auch manipuliert?
Also ich glaube, da war ich viel zu K.O. Ja, also nee, ich glaube, ich war da nicht mehr so krass drauf. Ich habe ich habe da eher einfach so gemerkt, also in mir muss sich was verändern. Weil ich habe auch gemerkt, wie sehr ich daran hänge. Ich habe Gott alles Mögliche versprochen, wenn ich nur diesen Mann wieder haben kann. Und das war absolut ungesund.
Was war an dem so interessant?
Ich glaube, dass wir so ähnlich getickt haben. Also es war halt, der war halt auch so ein bisschen durchgeknallt und hatte auch so verrückte Ideen vom Leben. Und ja, ich glaube, das hat mich einfach so fasziniert. Und auch, dass er mich wollte. Ja, also zu dem Zeitpunkt war ich jetzt auch noch nicht so selbstbewusst, was mein Äußeres oder mein Auftreten oder mein Frausein angeht. Und ich dachte, ja krass, so ein Typ will mich? Boah, toll. Ja, vielleicht war es auch so ein bisschen, dass ich einfach selber so bestätigt wurde dadurch. Ja, aber es war ganz ungesund. Und im Endeffekt, ich habe das dann irgendwann echt erkennen dürfen, war es auch gut, dass wir nicht zusammengeblieben sind. Das wäre eine sehr ungesunde Beziehung gewesen, weil ich auch noch nicht vorbereitet war.
Das kann man dann immer lästig hinterher sagen, so im Abstand von ein paar Jahren, ne? Aber wenn man so drinsteht, drehst du ja durch.
Ich hätte eher andere Leute so durchwalken wollen. Ja, aber ich habe halt dann irgendwann wirklich gemerkt, ich muss mich vorbereiten. Also ich möchte mich vorbereiten darauf. Ja. Also auf eine Beziehung oder ich möchte einfach innerlich auch heilen. Ich möchte innerlich auch stark werden. Das, was ich vorhin so gesagt habe, wenn ich mich selber gar nicht richtig lieben kann, wie kann ich dann jemand anderen lieben? Und dann habe ich mich so auf den Weg gemacht und habe mich mit mir auseinandergesetzt.
Wie hast du das gemacht?
Ich habe meine Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht. Ich habe Gott als Vater kennengelernt und wie sein Herz wirklich für mich schlägt.
Das, ich sagte am Anfang, ich hake danach. Ja. Das sind alles so Begriffe, da würde ich gerne mal mehr wissen. Ich habe Gott als Vater kennengelernt. Wie funktioniert das?
Also ich habe damals ein Buch gelesen, das hieß Ein neues Herz will ich dir geben. Ich weiß leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube, irgendjemand, der bei Team F arbeitet. Und dieses Buch, da geht es ganz viel um das, also das Vaterherz, also was Gott für mich empfindet und wer ich wirklich bin, also was Gott über mich denkt. Und das hat bei mir, ich kann mich nicht mehr so an so viel erinnern, was da drin stand, aber ich weiß, dass das bei mir ganz viel bewirkt hat, dass ich mich in einem anderen Bild, also in einem anderen Licht sehen konnte, dass ich lernen durfte, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht und dass das auch die Wahrheit über mich ist, nicht das, was meine Gedanken sind oder was Leute über mich sagen, sondern was Gott über mich sagt. Und dann habe ich viel auch in der Bibel gelesen und habe dann im Lauf der Jahre auch Seelsorgeseminare besucht, weil ich gemerkt habe, das reizt mich total. Also im Sinn von, das interessiert mich sehr und ich kann da total gut mit. Und habe dann im Lauf der nächsten Jahre gelernt, meine Identität eben nicht darin zu suchen, dass ich irgendwie mich besonders schön anziehe oder dass ich abnehme oder dass ich aus Äußerlichkeiten für Männer attraktiv werde, sondern dass viel mehr darum geht, wie es in mir aussieht. Und dass das, was in mir ist, wenn das heil ist Und wenn das gesund ist, dann hat das eine ganz andere Ausstrahlung. Dann habe ich als Mensch eine ganz andere Ausstrahlung. Und das hat sich auch, also so, dass ich meine Identität eben in Gott gefunden habe, in den Worten, was er über mich sagt, das hat bei mir dann ganz viel verändert, auch äußerlich. Also ich habe auf einmal meine Farbe gefunden. Also das ist für Frauen ja auch so voll das Thema, dass sie immer mal wieder ihren Style ändern. Ich habe das auch gemacht. Also ich habe von Hippie-Klamotten über alles, ich habe alles getragen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das bin gar nicht mehr ich. Was bin ich denn eigentlich? Was mag ich denn eigentlich?
Hast du kopiert?
Nee, ich glaube, ich habe immer alles anders machen getestet. Wollen.
Hm, ah, okay.
Ich wollte immer alles anders machen. Also ich wollte einfach das machen, was ich will. Und das ist ja auch grundsätzlich gar nicht so jetzt schlecht. Also darf man ja finden. Ne? Aber ich habe halt so gemerkt, ich tingle immer mal von der Farbe, dann zu dem. Und ich finde mich, also ich bin nirgendwo richtig zufrieden drin. Und dann habe ich, also auch auf der Ebene einfach angefangen mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich wirklich oder was gefällt mir denn? Und irgendwann habe ich gemerkt, da kommt so eine Ruhe in mich rein, weil ich nicht mehr ständig gesucht habe, wie kann ich mich von außen gut präsentieren, dass andere mich mögen oder attraktiv finden? Sondern ich bin innerlich so ruhig geworden, weil ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, wer die Esther jetzt ist. Und ich habe meine Gaben kennengelernt. Und ich habe ganz, ganz viel an meiner Beziehung so mit Gott gearbeitet. Ich habe ganz viel Gott einfach gefragt. Ich habe auch ganz viel mit ihm geschimpft. Aber ich habe auch ganz viel gelernt. Und dadurch, dass ich halt innerlich so meine Identität gefunden habe und so innerlich heil geworden bin, hat sich das automatisch auch nach außen ausgedrückt. Und das haben mir Leute dann auch gespiegelt. Also dass Menschen zu mir gesagt haben, du hast dich total verändert. Du bist ganz anders geworden. Du bist irgendwie so ausgeglichen, so entspannt. Und ich konnte auch dann mit Situationen in meinem Leben, die mir begegnet sind, ganz, ganz anders umgehen, weil ich wusste, wer ich bin. Und das geht mir bis heute so, dass wenn, also es passiert einem ja immer mal wieder, dass irgendjemand dich anblöckt oder auf der Arbeit dir irgendjemand Stress macht oder die schlechte Laune auf dich übertragen will. Und da kann ich so entspannt heute mit umgehen, das prallt irgendwie so alles an mir ab. Also jetzt nicht immer, ich bin natürlich nicht resistent jetzt gegen die Meinung der anderen, aber ich kann einfach viel, viel entspannter auch mit Stresssituationen umgehen, weil ich mich immer daran erinnere, wer bin ich eigentlich in Christus?
Wie lange hat dieser Prozess angedauert, Umwandlungsprozess?
Also ich sag mal, mit 28 war diese Krise in meinem Leben und danach hat es begonnen. Und das hat sich eigentlich bis vor 2 Jahren sehr gezogen, sage ich mal. Und ich habe natürlich auch heute immer noch so Momente, so Aufs und Abs. Aber das hat dann, ja, jetzt bin ich, wie alt bin ich?
Musst du wissen.
Ah!
32.
Nein, warte. 37 bin ich geworden dieses Jahr. Genau. Also, ja, knapp 10 Jahre. 8, 9 Jahre.
Und konntest du dann deine Sehnsucht nach Partnerschaft ablegen? Da kommen ja auch Gedanken wie, eigentlich hätte ich gern Kinder oder ich suche den Traummann fürs gemeinsame Leben und je älter ich werde, desto weniger Zeit haben wir zur Verfügung oder solche Gedanken?
Also die Gedanken, diese Sehnsucht nach einem Partner oder dieses Fixieren darauf, würde ich es mal eher sagen, das wurde immer weniger. Je mehr ich an meiner Beziehung mit Gott gearbeitet habe, also je mehr ich Intimität mit Gott hatte, desto weniger stark wurde dieser Wunsch. Der war immer noch da, aber dieses, ich gehe jetzt auf die Suche und hinter jedem Single-Mann muss ich erstmal checken, ob das jemand ist.
Option.
Genau. Ja. Also das hatte ich schon eine lange Zeit, dass ich immer, wenn ich irgendwo hingegangen bin, geguckt habe, okay, wo sind hier Leute, die mir gefallen? Ah, da ist einer, der einen Bart hat. Den gucke ich mir jetzt mal. Ah, vielleicht hat er einen Ring. Okay, dann gucke ich nicht mehr hin. Also klar, dieses Abchecken, das war schon immer noch da. Aber je mehr ich so wirklich meine Beziehung mit Gott fokussiert habe, desto weniger stark war dieser Wunsch oder dieses Verlangen danach. ich war halt entspannter. Also ich habe mir immer noch einen Partner gewünscht, aber ich war viel entspannter in der Suche und ich war auch viel selbstbewusster, wenn ich Leute kennengelernt habe und gemerkt habe, oh, das passt nicht oder, also es war irgendwie was ganz anderes. Und ich habe wirklich auch, ich habe viele Single-Freundinnen und ich habe denen auch immer Mut gemacht, nicht so sehr nach dem Traumpartner Ausschau zu halten, sondern selber einer zu werden. Also selber an der eigenen Geschichte zu arbeiten und an der Beziehung zu Gott zu arbeiten. Und dann, ja, also ich meine, es ist trotzdem nicht so einfach, einen Partner zu finden, aber wenn man entspannter an die Sache rangehen kann, weil man weiß, Gott hat einen guten Plan, der beinhaltet nicht immer für jeden einen Partner. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Also das ist nämlich, jeder Topf hat einen Deckel. Das stimmt nicht, was Partner angeht. Es ist einfach auch total schwierig in der heutigen Zeit, weil also wir leben ja mit Menschen, die unheimlich viele Verletzungen auch erlebt haben. Und manche, es ist einfach dann schwierig, auch eine Beziehung zu haben. Man muss immer an einer Beziehung arbeiten. Aber also die beste Vorbereitung für eine Ehe ist eigentlich, dass man an sich selber arbeitet. Und ich habe das mir wirklich zu Herzen genommen und habe ganz, ganz viel so mich erforscht oder an mir gearbeitet.
Das betrifft ja eigentlich jedes Thema, nicht nur Partnerschaft, sondern generell. Natürlich könnte jetzt einer sagen, Mel, alles klar, mach das ruhig, aber du musst ja selbst auch aktiv sein. Du musst ja auch dich auf die Suche machen. Du musst das selbst auf Places aufsuchen, wo potenzielle Partner rumlungern, sage ich jetzt mal, oder im Web oder auf irgendwelchen Dating-Pages.
Das habe ich auch. Ja.
Ja, klar.
Ja, also das ist auch gut, das ist auch richtig. Also manche Leute, die warten schon darauf, dass der Partner kommt und dass, ja, dass man irgendwann jemanden kennenlernt, kann man auch machen. Aber ich habe mich schon auch konkret auf die Suche gemacht. Also das habe ich schon gemacht, aber halt mit einer ganz anderen Entspanntheit.
Und, wurdest du fündig?
Guckst du. Zweimal. Ah. Also nein, ist der gleiche Mann.
mit Tattoo.
Ja. Ja. Ja, ich habe einen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Ehemann, den ich sehr, sehr lieb habe. Und da habe ich, ja.
Komm, das wollen wir wissen.
Ja. Ja, was soll ich erzählen? Also ich liebe meinen Mann, der ist wunderbar und der ist.
Hat einen Bart.
Hat einen Bart und hat eine Glatze und sieht wunderbar aus. Und hat ein ganz, ganz tolles Herz.
Wo hast du ihn getroffen?
Im Web.
Dating-Page oder?
Ja, ich war auf so einer Online-Partnervermittlungsseite, so eine kostenlose. Und habe da immer wieder rumgescrollt und ich habe so ein Raster gehabt, weil ich wusste, was mir gefällt. Und jetzt sage ich, okay, ich gucke immer nach Glatze und Bart. Genau. Danach gucke ich. Also das ist halt mein Geschmack. Deswegen habe ich gesagt, also aus dieser Fülle der Männer, die da sind, muss man ja irgendwie auswählen. Also man kann ja da nicht jeden anklicken. Und natürlich wählt man das aus, was einem optisch auch erstmal gefällt. Ja, und dann habe ich seine Seite angeklickt und überzeugt hat mich sein, oder die Motivation, ihm zu schreiben, war, weil er so einen barmherzigen Blick hatte auf einem Foto. Der hatte gar nicht viel in seinem Profil stehen, also eigentlich nur, dass er gläubig ist und Tiere mag. Und mehr stand da nicht. Aber dieses Foto, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, den muss ich mal anschreiben. Ja, und dann habe ich ihn angeschrieben und dann haben wir sehr schön kommuniziert. Es hat mich auch sehr beeindruckt, wie er geschrieben hat. Das findet man auch nicht so oft, dass Männer sich wirklich überlegen, was sie sagen und auch Punkt und Komma setzen, eine Anrede, einen Abschied. Also das, wenn man halt ein bisschen öfter auf so Seiten unterwegs ist, dann findet man da die lustigsten Sachen. Aber der René, der war wirklich sehr überlegt, das habe ich gemerkt, der hatte richtig Interesse, der hat immer wieder auch was gefragt und hat von sich erzählt und es war eine ganz, ganz tolle Kommunikation mit ihm. Ja, und dann haben wir uns getroffen und haben dann auch ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht und geheiratet. Und jetzt habe ich ihn.
Seit wie vielen Jahren?
Seit einem.
Seit einem Jahr. Seit der Verheiratung.
Wir sind seit einem Jahr verheiratet und kennen uns seit 1,5 Jahren.
Glückwunsch. Mhm. Ist ein Happy End.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Wenn man sich dann so zum ersten Mal trifft, da muss man ja auch mit seinen Erwartungen umgehen können. Wie ist er? Mhm. Was wird da wohl? Kamen da die Wünsche wieder hoch? Natürlich kamen sie hoch, oder?
Welche Wünsche konkret?
Ja, das klappt.
Dass es klappt?
Endlich, mit dem Partner.
Ja, aber ich war doch sehr entspannt. Also ich...
Weil du sagst, weil du würdest sagen, das kommt daher, weil du dich so sehr mit Gott beschäftigt hast und er dich verändert hat.
Ja.
Von innen heraus.
Ja, weil ich also wirklich meine Identität in Gott gefunden habe und weiß, wo ich hingehöre und weiß, wer ich bin. Deshalb konnte ich damit, also ich habe mich, klar, man ist dann so ein bisschen aufgeregt und so, aber ich habe gar nicht mehr so viele Gedanken darum gemacht, oh nein, was ist, wenn das wieder schief geht? Das habe ich mir gar nicht, also ich habe ihn halt am, wir haben uns halt auch, wir haben viel telefoniert miteinander und da habe ich ihn schon vieles gefragt, was, also ich hatte mir schon sehr genau Gedanken gemacht, was wünsche ich mir von meinem Partner? Also welche Sachen sind so wichtig, dass ich da auch keine Abstriche machen möchte? Das hatte ich mir schon gut überlegt, hatte ich auch lange Zeit. Und das habe ich schon auch dann sehr konkret gefragt. Und wir haben uns da sehr gut drüber austauschen können. Und deswegen war ich schon beim ersten Treffen eigentlich ziemlich entspannt.
Esther, was sagst du Frauen, die sich so sehr einen Mann wünschen, dass sie daran kaputt gehen und dann von einer negativen Erfahrung in die andere schlittern?
Mhm. Ja, also ich glaube, wenn es eine gläubige Frau ist, das ist ja auch ein Unterschied, dann würde ich schon wirklich ermutigen, dass man seine Beziehung zu Gott festigt, weil das unheimlich wichtig ist. Und viele Frauen, die sich so sehr einen Partner wünschen, dass sie daran kaputt gehen, die suchen auch darin ihre maximale Erfüllung. Und damit wird man nie glücklich. Wenn man seine Erfüllung in einem Menschen sucht, wird man immer enttäuscht.
Du sprichst aus Erfahrung.
Ja. Aber wenn ich meine Erfüllung wirklich in Gott suche und darauf vertraue, dass er einen guten Plan hat und ihn auch kennenlerne, wie er wirklich ist, das war nämlich auch so ein Punkt bei mir. Ich habe Gott, also ich hatte eine Vorstellung von Gott, so wie er in, aus meiner Sicht sein muss. Aber das hat nicht unbedingt immer was mit dem zu tun gehabt, wie die Bibel sagt, wie Gott ist. Und als ich Gott von seinem Wesen her besser kennengelernt habe, da habe ich auch manche Dinge anders einordnen können. Warum er manchmal Dinge zulässt, die mir wehtun oder warum ich so lange warten muss. Ich habe darauf keine Antwort. Klar kann ich jetzt sagen, ja, der René war dann und dann erst in Anführungszeichen für mich fertig.
Ja, klar.
Aber das ist kein Trost.
Nee.
Also auf manche Fragen, die uns so schmerzlich auf der Seele liegen, haben wir keine Antwort. Und da brauchen wir vielleicht auch keine. Aber ich würde, also gläubigen Frauen würde ich wirklich Mut machen, dass sie ihre Beziehung zu Gott ja einfach da sehr viel rein investieren und Gott eben als den kennenlernen, der wirklich es gut mit ihnen meint. Und auch wenn sie länger warten müssen oder vielleicht auch alleine bleiben sollen, das kann ich ja nicht sagen, dann hat Gott trotzdem das Beste mit ihnen vor. Das ist total schmerzhaft. Ich weiß das, ich kenne das ja selber. Ich habe viel mit Gott geschimpft. Also das würde ich auch sagen, das darf man. Man darf mit Gott schimpfen. Aber man darf dann auch immer wieder dahin kommen, dass man ihn erkennt, wie er wirklich ist. Nämlich, dass er wirklich liebevoll ist. Und das habe ich auch wirklich in meinem tiefsten Schmerz erlebt, dass Gott so liebevoll dann mich in den Arm genommen hat und gesagt, ja, ich weiß, wie weh das tut. Aber ich gehe weiter mit dir. Ja, und Frauen, die jetzt nicht gläubig sind, die würde ich trotzdem auch ermutigen, dass sie ihre Erfüllung nicht in einem Partner suchen. Weil das damit läuft man immer gegen die Wand. Also, ja, die würde ich natürlich ermutigen, komm zu Jesus. Ja.
Und mach das mit ihm klar.
Mach das mit ihm klar. Geh und
mit
dann.
Auf die Reise, oder?
Ja.
Die Reise, auf die Reise zu dir selbst.
Ja. Ja. Ja.
Vielen Dank, Esther.
Sehr gern.
Sollte jemand Fragen haben, darf ich die dann an dich weiterleiten?
Ja, voll gerne.
Also wenn ihr Fragen an Esther habt, dann schreibt an info@superfromm.tv und schreibt nur rein, ich will gern mit Esther sprechen, dann schicke ich das weiter. Keine Interna rein. Du bist dann die geeignete Person, die das beantworten kann. Vielen Dank.
Ja, sehr gern.
4 Schlussfragen?
Ja, ich bin bereit.
Fangen wir mal ganz lässig an. Ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast. Nicht nur einmal gelesen hast.
Nicht nur zweimal gelesen habe.
Nicht nur einmal.
Tatsächlich hat das auch mit dem Thema zu tun. Ich habe nämlich, gerade lese ich zum zweiten Mal das Buch Mein Gebet macht uns stark.
Mein Gebet?
Macht uns stark.
Okay.
Was passiert, wenn Frauen für ihre Männer beten?
Stormy O'Martian war früher eine Supersängerin.
Ja, ihr Mann, also in ihrem Buch schreibt sie immer wieder von ihrem Mann, dass der irgendwie mit Musik...
Michael O'Martian.
Ja.
Heißt er.
Genau. Das Buch habe ich als Single gelesen, weil ich dachte, ich bete jetzt schon mal für meinen Mann, den ich dann mal bekomme. Super Buch. Kann ich sehr empfehlen.
Super Buch.
Ja. Das lese ich zurzeit wieder. Und ich erlebe damit ganz, ganz tolle Sachen.
Mein Gebet macht uns stark. So, Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Oh, was machen wir denn? Als vor 5 Jahren.
Zu negativen Gedanken über mich. Da haue ich einen Stopp rein.
Richtig verbal? Nein.
Ja. Ich rede auch oft so mit mir oder mit, das heißt oft, aber ich rede immer wieder mit mir, mit meiner Seele und sage, jetzt hörst du mal auf, Esther, jetzt mal Schluss. Das funktioniert bei mir ganz gut. Jetzt reiß dich mal zusammen und...
Stell dich so an.
Manchmal sage ich das auch zu mir, weil ich weiß, dass ich gut dann damit umgehen kann, wenn ich so mit mir selber rede.
Es ist nicht selbstverletzend.
Nein, gar nicht. Nein, also eher so, dass ich mich so ein bisschen mit Humor nehme.
Cool.
Ja, wenn ich merke, ach, jetzt drehe ich schon wieder ab und versinke schon wieder in irgendwelchen Gedankenrädern, dann rede ich schon mal zu meiner Seele und sage, jetzt hörst du mal auf. Jetzt ist mal gut. Gerade wenn so negative Gedanken kommen, ja.
Frage 3. Überzeugungen, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in diesem Zeitraum, haben dein Leben definitiv verbessert?
Mein Kaffee morgens mit Gott. Egal wie früh ich irgendwie raus muss, ich stehe immer so auf, dass ich in Ruhe meinen Kaffee trinken kann und dabei meine Bibel habe und mit Jesus rede.
Letzte Frage. Plakat.
Das große Plakat. Ich würde ein riesen fettes Plakat aufstellen, überall, wo drauf steht Maranatha.
Maranatha. Das weiß ich, was es heißt, aber...
Das wissen die Zuhörer vielleicht nicht, das können sie jetzt googeln.
Deshalb musst du es erklären.
Oh, das können die auch nachschlagen.
Sag's.
Okay, also Maranatha heißt, der Herr kommt bald oder komm bald, Herr Jesus. Und das ist einfach ein ganz tiefer Herzenswunsch von mir. Und auch von meinem Mann, wir reden ganz oft darüber. Maranatha, komm bald, Herr Jesus.
Weil das Leben so schwer ist oder weil einfach die Vorfreude auf Jesus da ist?
Ja. Die Sehnsucht auf Jesus ist einfach immens.
Hatten wir noch nie.
Echt?
Nein.
Also wir reden so oft darüber, wir sprechen das auch ganz oft aus, so Maranatha. Manchmal lachen unsere Freunde schon über uns, weil...
Ach, da kommen die Maranatha.
Nee, aber so, ich weiß nämlich noch, mein Opa, der hat ganz oft im Bett gelegen, auch als er dann so Alzheimer krank war und hat gebetet, komme bald, Herr Jesus. Und das liebe ich, dieses Bild. Ja, und das denke ich auch.
Hey, also echt, hinterlasst der Esther dicke, dicke, fette Daumen. Teilt den Film, wenn ihr jemanden kennt, der echt auch unter dieser Not leidet. Und ihr habt es ja gehört, sie ist bereit, auch darüber zu schreiben. Und ihr schreibt hierher, info@superform.tv. Nichts reinschreiben in die Mail, sondern nur, ich möchte mit Esther sprechen und ich leite eure Mail weiter und dann habt ihr
einen Kontakt mit ihr und könnt euch austauschen. Und niemand zwischen ihr und dir, der Schreiberin, liest, um was es geht. Und bis zum nächsten Film. Bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss.